Der Predigttext des heutigen Sonntags steht in Markus 2, 1 bis 12 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Da steht als Überschrift, Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Und da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert, noch nie haben wir sowas erlebt. Und alle lobten Gott.
Ich bete. Ja, wenn wir sowas doch auch schon einmal erlebt hätten, du großer, guter Gott. Oder haben wir es erlebt? Wenn wir Menschen begegnen, die ihr Leben dir anvertraut haben oder vielleicht gar dabei sind, wenn das geschieht, dann erleben wir solches. Dann erleben wir, dass ein Mensch heil wird. Danke dafür, dass wir solche Dinge nicht nur in deinem Wort lesen können, sondern dass sie sich bis heute ereignen. Und dass wir so entdecken dürfen, dass dein Wort lebendiges Wort ist, das heute noch wirkt, was du willst. Und so wollen wir auch jetzt darauf vertrauen, dass du redest und uns hilfst, so zu hören, dass es für uns heilsam und gut ist. So segne unser Hören. Danke, dass du reden willst. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wenn wir über Beziehungen reden und nachdenken, das tun wir seit letztem Jahr Sommer, dann müssen wir auch über Freundschaft nachdenken und reden. Vor zwei Wochen haben wir in der Freundschaft von David und Jonathan so manches entdecken können, was eine gute Freundschaft eigentlich ausmacht. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, erzählt Markus natürlich vor allem um Jesu Willen. Es geht in ihr um die Frage, wer Jesus eigentlich ist. Gotteslästerer, so wie die Schriftgelehrten dachten? Oder ein von Gott autorisierter Mensch, Gottes Sohn? Und das Wort Freund kommt in dem Text nicht vor. Allerdings auch nicht in der Geschichte von David und Jonathan. Und doch wird hier wie dort eben auch von Freundschaft gesprochen. Diese Geschichten hätte es ohne gute Freunde nicht gegeben. Und deshalb mein erster Punkt, Freunde geben einen nicht auf. Und in Klammern auch nicht, wenn einen alle anderen aufgegeben haben. Mindestens 5 Freunde sind es hier. 4, die einen 5. zu Jesus tragen. Das klingt zunächst einmal nicht sonderlich spektakulär. In Kapernaum, da ist wieder was los, so haben wir es gehört. Jesus ist wieder da. Er hatte den Ort fast fluchtartig verlassen, nachdem er die Schwiegermutter des Petrus gesund gemacht hatte. und daraufhin viele weitere Kranken zu ihm gebracht worden waren. Und nun spricht es sich herum wie ein Lauffeuer, dass er wieder da ist. Und so strömen sie wieder hin zum Haus des Petrus, da wo er sich aufhält. Und auch die vier wollen dorthin. Wenn schon was los ist, dann wollen auch sie es nicht verpassen. Und der fünfte, naja, der kann halt nicht laufen, also schieben sie ihn im Rollstuhl dorthin. Okay, Rollstühle gab es damals noch nicht. Aber den Rollstuhl des alten Orients, den gab es schon. Das war die Matte, auf der dieser Mann lag. Und auf dieser Matte schleppten sie ihn mit sich. Aber auch das klingt noch nicht sonderlich spektakulär. Doch bleiben wir einen Moment bei dieser Matte. Sie war so etwas wie das Markenzeichen für Menschen mit einer Behinderung. Auf diese Matte waren sie gefesselt. Diese Matte war ihr ganzer Lebensraum und ihr ganzer Besitz. Diese Matte steht vielleicht ähnlich dem Rollstuhl heute dafür, dass dieser Mensch behindert war. Dass er über diese Behinderung definiert wurde und dass er eben nach dieser Behinderung sogar benannt wurde. Ein Gelähmter. Also nicht mehr ein Mensch, sondern ein Gelähmter. Einer, der nicht von der Stelle kommt, der sich nicht selbst helfen kann, der auf Hilfe, auf Almosen angewiesen ist, der nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, der keine Perspektive mehr hat, dessen Leben bis zu dem Tod auf dieser Matte gebunden ist. Das ist doch eine Strafe, so sein Leben fristen zu müssen. Für was wird er so gestraft? Er muss doch was verbrochen haben. Irgendwas kann bei dem doch nicht in Ordnung sein. Und so wird es um solche Menschen schnell einsam. Doch nicht um diesen. Er hat Freunde. Freunde, die ihn nicht im Stich lassen, die ihn nicht aufgeben. Freunde, die sich darum bemühen, dass er weiter am Leben teilnehmen kann. Die ihn auf seiner Matte einfach mitnehmen. Dass einer, der gesellschaftlich geachtet war, noch Freunde hatte, die sich zu ihm stellen, das ist für die damaligen Verhältnisse durchaus spektakulär. Freunde geben einen nicht auf. Das macht Freundschaft aus. Dass Freunde zu einem halten, auch wenn alle anderen sich von einem abwenden. Da zeigt sich ja gerade, wer wahre Freunde sind. Freunde geben einen nicht auf, auch wenn einen alle anderen aufgegeben haben. Und das Zweite, Freunde nehmen einen, wie man ist. Wie ging das wohl dem einen, der da gelähmt auf seiner Matte lag? Wird er begeistert gewesen sein? Wird er gejubelt haben, dass die Freunde auf seiner Matte dahin tragen, wo gerade so richtig was los ist? Ich könnte mir vorstellen, dass er zunächst einmal protestiert hat. Was soll das denn? Die wollen mich doch da sowieso nicht haben. Die werden euch wieder anraunzen, dass ihr mich Krüppel anschleppt. Was wollt ihr denn mit diesem hier? Der hat hier nichts verloren. Mit so einem wollen wir lieber nichts zu tun haben. Und ich mag dieses ganze Theater auch nicht. Was soll das bringen? Lasst mich doch einfach in Ruhe und geht ihr dahin. Wie auch immer der Gelähmte gedacht, reagiert hat. Die Freunde haben sich davon nicht beirren lassen. Sie haben einfach getan, was sie für gut hielten. Sie wollten ihren Freund am Leben teilhaben lassen. Und vielleicht hat es ihm dann insgeheim doch auch gefallen. Endlich mal wieder unter Leute. Nicht immer nur an dieser einen Stelle liegen, auf dieser Matte. Der Film Ziemlich beste Freunde, das ist ein Foto aus diesem Film, handelt davon, wie ein gesunder Mann einen fast vollständig gelähmten Mann ganz normal behandelt. Er geht mit diesem so um, so wie er mit anderen Menschen auch umgehen würde. Er nimmt diesen Mann in seinem Rollstuhl mit seinem Handicap einfach so, wie er ist und macht darum keinerlei Gewese. Keine mitleidigen Blicke, keine ängstlichen Fragen, was er nun noch machen soll als Begleiter oder Pfleger. Nein, er geht ganz normal mit ihm um und macht mit ihm Sachen, die er mit allen anderen Menschen auch machen würde. Freunde nehmen einander so, wie sie sind. Sie pflegen einen natürlichen und unverkrampften Umgang, weil sie einander respektieren und einander als das sehen, was sie sind. Menschen. Menschen wie sie selbst, mit Stärken und Schwächen. Menschen mit Ecken und Kanten, Menschen mit größeren oder kleineren Handicaps. Wenn dann einer der Freunde Liebeskummer hat, naja, dann wird er natürlich ernst genommen. Es wird mit ihm geweint und mit ihm getrauert. Und dann geht das Leben aber auch wieder weiter. Da lässt man den Freund teilnehmen, nimmt ihn mit, versucht ihn herauszureißen aus seiner Lethargie, bemüht ihn, sich ihn wieder mit ins Leben hineinzuziehen. Freunde halten es aus, dass jemand lange Zeit um den verstorbenen Partner trauert, ohne dabei selbst ständig in seiner Gegenwart Trauermiene aufzusetzen und sich jedes Lachen zu verkneifen. Der andere ist jetzt so und er darf so sein. Und wir schenken ihm Zeit und lassen ihn an unserem Leben teilhaben, tragen ihn in seiner Lähmung durch die Trauer hinein ins Leben, nehmen ihn mit und hoffen, dass er selbst so wieder ins Leben hineinfindet. Freunde nehmen einen, wie man ist, und gehen so unverkrampft und natürlich miteinander um. Und das Dritte, Freunde handeln und glauben für einen, und dann in Klammern, Freunde handeln auch mal verrückt und glauben für einen. Freunde machen eben auch schon einmal völlig verrückte Sachen, auch gerade mit einem so gehandicapten Freund. Der Pfleger in dem Film macht aus der behäbig traurigen Geburtstagsfeier für einen querschnittsgelähmten Mann eine Tanzparty, an der alle anderen Bediensteten fröhlich teilnehmen. Es kommt zu urkomischen Szenen bei dieser Party und letztlich müssen alle herzlich lachen und es ist eine fröhliche Party geworden. Oder statt in den Van mit Rollstuhlrampe setzt er ihn in den Ferrari und liefert sich mit der Polizei ein Rennen. Die vier Männer unserer Geschichte tragen ihren Freund aufs Dach und graben das auf, damit er mitten im Geschehen um Jesus dabei sein kann. Damit er mittendrin ist, sie graben das Dach auf. Wir hören das immer, sie decken das Dach ab. Das war eine Mordsarbeit. Der gestampfte und von der Sonnenhitze staubtrocken und steinhart getrocknete Lehm musste mühsam aufgekratzt werden. Dann mussten Zweige und Äste und Schilf irgendwie entfernt werden. Das muss ganz schön unten drunter gestaubt und gerieselt haben. Völlig verrückt, was die da gemacht haben. Das konnte ihnen eigentlich nur Ärger einbringen. Eine Menge Ärger. Doch statt des Ärgers erhalten sie Lob. Jesus lobt sie, lobt ihren Glauben. Und da gelangen wir an viertens das Meer dieser Geschichte im Vergleich zu dem Film Ziemlich beste Freunde. Diese vier haben ihren Freund nicht nur ganz natürlich behandelt, ihn genommen, wie er ist und ihn nicht aufgegeben. Sie haben ihn nicht nur an ihrem Leben teilhaben lassen, ihn mit ins Leben hineingetragen, auch verrückte Dinge mit ihm unternommen. Sie haben ihn vielmehr dahin gebracht, wo er dauerhaft Leben finden konnte. Sie haben ihn zu dem gebracht, der ihn wieder ins Leben hineinbringen konnte, der ihm das Leben, neues Leben eröffnen konnte. Sie haben für ihn geglaubt, gehofft, dass Jesus ihn heilt. Und mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, das war doch eigentlich völlig verrückt. Jesus sah den Glauben der vier Männer. Und später sah er, was in den Köpfen der Schriftgelehrten vorging und in ihren Herzen. So dürfte die Annahme wohl durchaus gerechtfertigt sein, dass Jesus auch in das Herz des Gelähmten schauen konnte. Er war nicht nur einfach körperlich gelähmt, er war es auch seelisch. Er war letztlich ohne Hoffnung. Er war gebunden, gefesselt an seine bisherige Lebensgeschichte. Er konnte nicht heraus aus seiner Haut. Er konnte nicht mehr aus eigener Kraft hinein ins Leben. Er hatte sich selbst aufgegeben. Das Leben war für ihn beendet. Obwohl er noch lebte, er war wie tot, hoffnungslos und sowohl auch gottlos. Er hatte keinen Glauben mehr. Aber seine Freunde glaubten. Und sie glaubten für ihn, stellvertretend. Und diesen Glauben sieht und belohnt Jesus. Er vergibt den Mann. Und das bedeutet doch eigentlich nichts anderes als, du darfst und sollst wieder am Leben teilhaben. Du gehörst hinein in die Gesellschaft, aus der man dich herausgedrängt hat und aus der du dich selbst verabschiedet hast. Du bist nicht gottlos. Du wirst Gott nicht los. Du bist Gott vielmehr recht. Und so kannst du wieder beten. Du kannst wieder vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Das Vertrauen deiner Feinde soll dich anstecken. Die anschließende Heilung war eigentlich nur die logische Konsequenz. In ihr wurde sichtbar, was vorher für menschliche Augen unsichtbar passiert war. Ein Mensch wurde wieder ein Freund Gottes. Seine innere Erstarrung wurde beseitigt. Sein Herz wurde wieder weich und offen für Gott, offen für Hoffnung, lebendig, vertrauensfähig. Liebe Schwestern und Brüder, nicht jeder muss so etwas durchmachen. Aber es kann jedem widerfahren. Keiner von uns ist davor gefeit, den Glauben zu verlieren. Jeder von uns kann so gefesselt sein von Not, von Leid, Trauer, Krankheit, Depression erfasst werden und innerlich erstarren, innerlich gelähmt sein, dass er nicht mehr glauben kann, dass er keine Hoffnung mehr hat. Dann können Freunde für einen glauben. Freunde können einen dann im Glauben tragen. Können einen im Gebet immer wieder vor Gott tragen. Freunde geben einen nicht auf, den Freund auch leibhaftig vor Gott zu bringen. Sie hören nicht auf, den Freund mit in Gemeinschaft hineinzunehmen, ihn so, bildlich gesprochen, Jesus vor die Füße zu legen und darauf zu hoffen, dass er ihn anrührt, innerlich, am Herzen. Sie geben nicht auf zu hoffen, dass Jesus das wegräumt, was den Freund von Gott trennt. Dass Jesus seine Lähmung aufbricht, ihn innerlich wieder bewegungsfähig macht. Für einen Freund glauben, das können nur Christen. Für einen Freund glauben und auch bereit sein, Verrücktes zu tun, um ihn ins Leben zurückzubringen, um ihn vor Jesus zu bringen. Das können nur Menschen, die selbst diesem Christus vertrauen. Christen, die Freunde sind und die Freunde haben. Die Jesus zum Freund haben und darauf vertrauen, dass wir zu ihm kommen können, so wie wir sind. Und dass wir so auch einen Freund zu ihm kommen, zu ihm bringen können. Den Freund so, wie er ist. Und deshalb, und damit wollen wir jetzt diese Predigt gemeinsam beschließen, gut, dass wir einander haben. Das singen wir uns jetzt gegeneinander, gegenseitig zu. Gut, dass ich dich und dich und dich und dich habe. Gut, dass wir einander haben.